Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir haben heute ein Thema, das alle Menschen im Bundesland Salzburg betrifft. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Frage, wie gesund bzw. wie krank sind die Salzburgerinnen und Salzburger. Zu diesem Thema läuft bereits seit mehreren Jahren die Studie Paracelsus 10.000. Paracelsus deswegen, weil der legendäre Arzt im 15. Jahrhundert auch in Salzburg gewirkt hat und hier begraben ist, und 10.000 deshalb, weil es darum geht, den Gesundheitszustand von 10.000 Menschen in Salzburg systematisch zu erheben und festzuhalten. Die Studie Paracelsus 10.000 ist eine der größten epidemiologischen Studien, die jemals in Österreich durchgeführt wurden. Sie wird am Uniklinikum Salzburg, also am Campus Landeskrankenhaus und Christian-Doppler-Klinik, von mehreren Kliniken getragen und durchgeführt. Eine davon ist die Universitätsklinik für Neurologie am Campus Christian-Doppler-Klinik. Und ich begrüße jetzt als meinen Gesprächspartner den Vorstand der Neurologie und den Leiter der Studie Paracelsus 10.000, Professor Eugen Trinker.
Vielen Dank, Herr Dr. Fürweger, für die Einführung, und ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich zu diesem Podcast. Und danke für die Einladung.
Herr Professor Trinker, Sie sind ja nicht nur ein hervorragender Neurologe, sondern auch ein international bekannter und bestens vernetzter Forscher, der mehr als 700 wissenschaftliche Beiträge selbst verfasst hat oder daran mitgearbeitet hat. Das war jetzt kein Versprecher, es sind tatsächlich mehr als 700. Sie wurden im Vorjahr als einer der meistzitierten medizinischen Wissenschaftler weltweit ausgezeichnet. Bevor wir tief in der Studie Paracelsus 10.000 einsteigen, vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, was ist eine epidemiologische Studie und wozu macht man überhaupt Studien?
Ja, die Epidemiologie befasst sich mit der Verteilung von Erkrankungen in der Bevölkerung. Es ist natürlich wichtig zu wissen, wie viele Menschen gibt es mit Maserninfektionen, weil das ist sehr ansteckend, um Maßnahmen treffen zu können. Herzinfarkt, Schlaganfall, kann man vorbeugende Maßnahmen treffen. Das ist Aufgabe der Epidemiologie. Wie häufig tritt die Erkrankung auf und wie belastend ist die Erkrankung für den Menschen und auch für die Gesellschaft? Weil mit den Erkrankungen sind auch Kosten verbunden.
Also es geht nicht um ansteckende Krankheiten, wie man glauben sollte, sondern um alle Krankheiten.
Richtig. Man unterteilt die man über Infektion erwerben kann, oder die sogenannten non-communicable, das sind die nicht übertragbaren Erkrankungen. Und in dieser Studie geht es vor allem um die nicht übertragbaren Erkrankungen, die wir hier untersuchen.
Genau, Sie haben es eh schon angesprochen, Paracelsus 10.000 Studie. Welche Parameter, welche Krankheiten, welche Körperteile werden denn untersucht?
Es wird immer der ganze Mensch untersucht. Und Sie haben den Paracelsus erwähnt. Für den war das auch ganz wichtig, dass der Mensch in seiner Umwelt untersucht wird. Was natürlich damals kosmologisch gesehen wurde, das macht man nicht. Aber es sind die Menschen als Ganzes, die uns interessieren in dieser Studie. Das Hauptaugenmerk in den Parametern, in den Daten, die wir da erheben, liegt auf das Herz-Kreislauf-System, also Herzerkrankungen, Lunge, körperliche Fitness und Gehirn. Und die Dinge hängen zusammen. Also wir reden immer davon, dass es hier eine Initiative gibt, Brain Health heißt das. Warum Brain Health? Weil ein gesundes Gehirn ist auch mit einem gesunden Körper verbunden, und ein Körper, der krank ist, hat auch einen Einfluss auf das Gehirn. Die Dinge kann man nicht mehr so trennen wie früher, sondern muss sie gesamtheitlich untersuchen und darstellen.
Ich habe vorher erwähnt, also 10.000 Salzburgerinnen und Salzburger sollen untersucht werden. Welche 10.000 Menschen sind das genau? Wie kommt man zu denen?
Ja, das war eine Herkulesaufgabe, wenn ich Ihnen das sagen darf, weil wir mussten natürlich alles entsprechend der Datenschutzgrundverordnung machen. Es mussten Freiwillige sein, und es sollten natürlich nicht die sein, die ohne dies zu den Vorsorgeprogrammen kommen, weil das sind ja meistens gesündere, gesundheitsbewusste Menschen, sondern wir haben aus dem Wählerregister Salzburg-Stadt und umliegende Gemeinden mit Genehmigung 50.000 Menschen angeschrieben. Von diesen 50.000 Menschen sind dann 10.000 tatsächlich zu dem Untersuchungsprogramm gekommen, und ca. 2.500 haben wir ganz intensiv untersucht. Das ist die sehr genau untersuchte Kohorte. Und wie alt waren die Menschen, als wir sie angeschrieben haben? Das war zwischen 40 und 70. 77 waren die Ältesten, also zwischen 40 und 70. Und vor allem die Altersgruppe zwischen 50 und 60 ist die wichtige, weil in diesem Alter wirken Präventionsmaßnahmen noch. Es ist nicht zu spät, man kann was machen, wenn man entsprechend Lebensstilmodifikationen, Medikamente oder was auch immer dann als Prävention zählt.
Das ist ja auch genau das Alter, in dem Männer zur Untersuchung gehen und dann sagen, jetzt bin ich dann kerngesund zur Untersuchung gegangen und plötzlich bin ich schwer krank. Das heißt, auch da tut sich auch was in der Untersuchungs-, in diesem Zeitraum.
Da tut sich auch was und wahrscheinlich ist es auch einigen Leuten so gegangen. Die hat man angeschrieben und gesagt, machen Sie das doch, nehmen Sie das Angebot wahr. Und wir haben wirklich einen repräsentativen Querschnitt. Wir haben auch solche Leute, die nie zu einer Präventionsuntersuchung gegangen sind. Und daher haben wir auch ein bisschen überraschende Ergebnisse gefunden in der Salzburger Bevölkerung.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, vielleicht ganz kurz, Männer, Frauen gleichermaßen verteilt?
Die Krankheiten nein, die Anzahl der Leute, die wir untersucht haben, ja.
Vielleicht ganz kurz vorab, was heißt das Krankheiten nicht? Das heißt, die Frauen sind gesünder als die Männer in Salzburg?
Das kann man so nicht sagen. Es sind, man kann ja sagen, alle Menschen sind gleich und die Verteilung der Krankheiten ist auch ähnlich. Aber es sind aber andere Erkrankungen, die die Frauen haben und andere, die die Männer haben. Aber da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, wenn wir über die Ergebnisse sprechen.
Wie läuft denn so eine Untersuchung konkret ab? Also wenn ich jetzt eine Person bin, die angeschrieben wurde, was habe ich getan oder wie komme ich zu einem Ergebnis?
Ja, das Erste ist einmal, wenn Sie den Brief bekommen und eingeladen werden zu dieser Untersuchung, bitte große Freude und große Motivation zu kommen, weil wir haben ja jetzt schon die zweite Untersuchungsrunde. Sie waren dann schon einmal bei uns, wissen, wie das abläuft. Und jetzt kommt nochmal die Kontrolluntersuchung. Was hat sich geändert nach den 10 Jahren oder 7 Jahren, wo Sie vielleicht das letzte Mal da waren? Bei der Untersuchung läuft das einmal so ab, dass Sie in die Christian-Doppler-Klinik kommen. Da haben wir eine eigene kleine Station, wo wir die Patienten empfangen, wo die ersten klinischen Untersuchungen gemacht werden. Sie kriegen Blutabnahme, eine Fragebogenuntersuchung, die betrifft vor allem den Lebenswandel, die Bewegung, die Familienanamnese.
Anamnese, Entschuldigung?
Familien, die Geschichte, ob in der Familie gewisse Erkrankungen waren. Dann die psychologischen Tests haben wir auch dabei. Wir haben Merkfähigkeitstests dabei. Da wird medizinisch untersucht, die ganzen Basisfaktoren, Größe, Gewicht, Blutdruck, ein EKG wird gemacht, Ultraschall der Halsgefäße wird gemacht und dann hat man auch ein medizinisches Interview. Bei der genauer untersuchten Gruppe an Menschen haben wir da noch weitere Labortests.
Das sind diese 2700 ungefähr?
Das sind 2700, ja, also doch mehr als 25%. Da haben wir genaue Fragebögen und 7-Tage-Protokolle für Ernährung und Bewegung. Das ist eine wichtige Determinante für Gesundheit. Wir haben dann Lungenfunktionstest. Wir haben eine Kräftemessung. Wir haben auch die Gehgeschwindigkeit. Und wir messen auch, wie viel haben sie sich tatsächlich bewegt. Wenn man nämlich die Menschen fragt, sagen sie, ja, ja. Aber wie schaut es dann wirklich aus? Und dann haben wir auch die Verkalkung der Herzkranzgefäße untersucht, die Knochendichte, die Leberverfettung, sagt man. Also die Leber kann im Stoffwechsel eine andere Struktur annehmen.
Das weist auf Alkohol hin oder nicht nur?
Nicht nur. Und das glauben die Menschen ja immer, dass Lebererkrankung, Leberzirrhose wird nur durch Alkohol bedingt. Es gibt eben auch eine nicht alkoholbedingte Fettleber und die ist stoffwechselbedingt. Und die ist ein Risikofaktor für verschiedene andere Erkrankungen, vor allem Herz- und Gehirnerkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt hängen mit dieser Erkrankung zusammen. Und es ist ein Risikofaktor für nicht alkoholbedingte Zirrhose und nicht alkoholbedingten Leberkrebs.
Was sind denn jetzt so die ersten konkreten Ergebnisse aus der Phase 1? Phase 1 waren sozusagen diese Grunduntersuchungen und jetzt eben gibt es ein Follow-up nach einigen Jahren, also Follow-up bei zweiter Untersuchung. Was hat man bisher schon gelernt?
Also die erste Untersuchung war für uns schon ein bisschen überraschend, Weil man glaubt ja immer, Salzburg ist ja im bevorzugten Teil der westösterreichischen Bevölkerung viel gesünder als die Ostösterreicher, mit Übergewicht, mit Blutfetten und Bluthochdruck. Aber ich muss Sie leider enttäuschen, das ist nicht so. Wir haben hier eigentlich schon Sachen gefunden, die alarmierend sind. Es sind über 20% sind Hochdruck erkrankt. Ja, der Bluthochdruck über 20%. Wir haben dann über 15% Fettstoffwechselstörungen in der Bevölkerung. Und das sind Menschen, die sich selbst auch für gesund halten. Wir haben 20% Probanden, muss man sagen, mit Migräne, die das nicht wirklich gut behandeln. Und das sind so die ganz wichtigen Faktoren. Dann gibt es auch noch Arthrose, das sind Gelenksbeschwerden, die deutlich häufiger sind, als wir es angenommen haben, auch bei über 20%. Das sollte in dieser Gruppe an Erkrankten nicht sein. Und was uns wirklich hier Sorgen macht, ist der Blutdruck Nummer 1, das Übergewicht Nummer 2 und die Blutfette Nummer 3.
Das heißt, wir leben so ungesund in Salzburg, kann man das so sagen?
Wir leben sehr gut, aber auch ungesund, ja.
Also in Wirklichkeit sollten wir also alle ein bisschen abnehmen. Also nicht alle, aber die Bevölkerung im Schnitt.
Ja, und es ist so, wenn Sie die Dimension hören wollen, es ist fast jede dritte Frau und jeder zweite Mann übergewichtig. Also die Frauen sind hier noch gesundheitsbewusster, aber die Männer in dieser Kategorie, in dieser Alterskategorie,
also 40 plus,
ist 40 plus ist jeder zweite übergewichtig.
Was meinen Sie jetzt mit Übergewicht? Weil das ist so, Sie wissen, Übergewicht und Übergewicht ist nicht immer dasselbe.
Ja, das ist richtig. Es gibt hier genaue Maße, das nennt man Body Mass Index, das ist ein Verhältnis aus Größe und Gewicht. Man kann ja sagen, dass wenn jemand dieses Gewicht hat, dann ist er einfach zu klein und daher übergewichtig. Aber diese Maßzahl ist international festgelegt und da haben wir einfach 30%, die drüber sind, bei den Frauen und noch mehr bei den Männern. Und das kommt jetzt noch dazu mit der Anzahl von Bluthochdruck, wo wir bei der ersten Untersuchung haben wir 20% Frauen mit Bluthochdruck gehabt. Bei der zweiten Untersuchung, dieselben Menschen, also dieselbe Gruppe, haben wir 27% der Frauen mit Bluthochdruckerkrankung behandlungsbedürftig. Und bei den Männern waren es zuerst 26% und jetzt sind 37%.
Weil die Menschen, die Sie in die Studie eingeschlossen haben, älter geworden sind oder weil wir als Gesellschaft insgesamt auch kränker werden?
Die sind älter geworden, das ist ein Faktor. Und wenn ich das so beobachten und zusammenfassen darf, muss man auch sagen und konstatieren, als Gesellschaft werden wir kränker mit der alternden Gesellschaft.
Und das geht wirklich in diesen paar Jahren, wir reden von 5 bis 7 Jahren.
Ja, das sind relevante Jahre, weil die Altersgruppe zwischen 50 und 60, da spielt sich sehr viel ab im Körper. Und das ist eine Altersgruppe, wo die Rechnung bezahlt wird für die Dinge, die früher passiert sind. Ja? Und das ist auch eine der Erkenntnisse, die wir daraus ziehen müssen, dass wir früh mit der Prävention ansetzen müssen, dass wir früh die Bedingungen vom gesunden Leben erfassen. Das ist ja gerade einer der Stärken der Studie. Präventionsprogramme gibt es viele, aber keine der Präventionsprogramme schaut sich die Dinge an, die wir machen, nämlich ein umfassendes Bild von den Lebensbedingungen, Einkommensbedingungen, Bildungsstand, genetische Untersuchungen und Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Depression, Gelenksentzündungen und so weiter.
Als ich mir ein paar Dinge angeschaut habe über die Studie, habe ich gesehen, es gibt ein Paper, da geht es um Bildung und gewisse Erkrankungen. Hat das tatsächlich was miteinander zu tun? Also sind gebildete Menschen gesünder?
Ja. Es ist so, dass hier ein Zusammenhang besteht. Ich kann nicht behaupten aus der Studie, dass man durch Bildung gesünder wird, aber gebildete Menschen, und die Bildung ist ja in den ersten Lebensjahren, haben ein anderes Verhältnis zur Gesundheit und haben ein anderes gesundheitsrelevantes Verhalten. Was Henne und Ei ist, weiß man nicht, weil es gibt sehr starke genetische Faktoren. Und wir haben jetzt in den ersten Arbeiten Zusammenhänge erkannt, die vorher nicht in dieser Form beschrieben waren. Und der erste ist, den Sie angesprochen haben, nämlich, dass die Bildung korreliert mit dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man die üblichen Risikoscores, das sind so Maßzahlen, wo man dann sagen kann, Herr X oder Frau Y haben ein Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Wenn man die Bildung hineinrechnet, wie wir es gemacht haben, dann verdoppelt sich die Treffsicherheit. Was macht man jetzt? Man erkennt, dass diese Faktoren zusammenhängen und muss in Präventionsprogrammen genau die adressieren, die diese Risikofaktoren haben. Und das sind halt die mit einem, unter Anführungszeichen, niedrigeren Bildungsniveau oder bildungsfernere Schichten, wie man das formuliert. Und das betrifft das Herz-Kreislauf-Risiko und das betrifft aber auch die Leberverfettung, so wie ich es vorher erwähnt habe. Die Leberveränderungen, die nicht durch Alkohol bedingt sind, die korrelieren auch mit der Bildung. Auch hier kann man einen klaren Zusammenhang feststellen. Und wir waren überrascht, dass über 40% der bildungsferneren Schichten hier Zeichen der Leberstörung gehabt haben, während es unter 20% bei den höher gebildeten waren.
Also doppelt so hohes Risiko oder doppelt so hohes Auftreten von Lebererkrankungen bei Menschen mit einer geringeren Bildung.
So ist es.
Ist das Zucker oder was macht sich hier bemerkbar?
Was ist relevant im gesundheitlichen Bereich? Das ist einmal ein gesunder Lebensstil, der umfasst viel Bewegung, der erfasst gute Ernährung, der erfasst Umweltbewusstsein, der umfasst die Stressfaktoren, der hat natürlich einen genetischen Hintergrund, den man nicht ändern kann. Es gibt ja Erkrankungen, die in der Familie liegen, aber der umfasst auch psychische Gesundheit. Und da kommt der zweite wesentliche Aspekt, das ist auch eine Stärke unserer Studie dazu, dass wir auch Depression erhoben haben und psychologische Faktoren, sogenannte. Und das alles fasst man zusammen unter dem Bild der Gehirngesundheit. Denn ein Mensch, der mit gewissen Umweltfaktoren nicht zu Rande kommen kann, reagiert in einer Art und Weise, wie es seiner Gesundheit nicht zuträglich ist. Ein Beispiel, wir haben uns die Umweltbedingungen angesehen, in denen die Menschen leben. Dichte Bebauung, hoher Verkehrslärm und Migrationshintergrund zum Beispiel. Und haben gesehen, dass je dichter die Bebauung ist, je dichter die Bevölkerung zusammengepfercht ist, möchte ich fast sagen, desto höher ist die Depressionsrate. Das hat übrigens schon Udo Jürgens gesagt, dass das schlecht ist, wenn die Leute zu dicht aufeinander wohnen. Er hat diese Studien nicht gekannt und die hat es damals auch noch nicht gegeben. Das korreliert mit der Depression. Migrationshintergrund korreliert mit der Depression.
Das heißt, weil die Menschen aufgrund ihrer geringeren Einkommen im Schnitt enger zusammenwohnen.
Richtig, richtig. Es betrifft, ist aber ein isolierter Faktor. Also das heißt, auch wenn man das Einkommen rausrechnet, auch wenn man Bildung rausrechnet, kommt man trotzdem drauf, je enger die zusammenwohnen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Depression.
Weil man keine Möglichkeit zum Rückzug hat.
Ja, das ist eine der Möglichkeiten. Man muss sich das so vorstellen, wenn man zusammengepfercht ist in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 4 Personen, dann ist der Streit vorprogrammiert. Das, was wir dann auch gefunden haben, ist, dass die Depression auch ein Risikofaktor ist für Gefäßverkalkung, Atherosklerose. Ja? Also, wenn man normale Risikofaktoren für Atherosklerose anschaut, da gibt es etablierte Risikofaktoren, und man zählt die Depression hinein, dann hat man eine doppelt so hohe Treffsicherheit, die Hochrisikopatienten zu erkennen. Auch das ist etwas, was man vorher in dieser Form nicht so gewusst hat. Und das, was auch erstaunlich war, ist, jetzt komme ich wieder in diese Aussage, dass alles miteinander verbunden und verwoben ist, was der Mensch an Krankheiten erlebt. Rheumatische Erkrankungen, man denkt sich, naja, das betrifft ja nur den Bewegungsapparat. Nein, das ist nicht so. Das betrifft natürlich auch bei chronischer Erkrankung, wie immer, die psychischen Faktoren, die Depressionsrate steigt. Aber auf was ich hinaus will, ist, dass das Schlaganfallrisiko erhöht ist. Also chronische rheumatische Erkrankungen erhöhen das Schlaganfallrisiko anhand der Messungen, die wir gemacht haben. Und es eröffnet sich eine neue Präventionsschiene, dass nämlich die Patientinnen und Patienten, die bei Rheumatologen sind, auch an das Schlaganfallrisiko denken müssen, dass man auch die in ein Präventionsprogramm aufnehmen muss, dass man hier die Blutfette, den Bluthochdruck entsprechend streng regulieren muss.
Eine Frage, die Sie zum Teil schon beantwortet haben. Sie haben gesagt, also wir Salzburger sind nicht gesünder als der Rest Österreichs oder als der Osten Österreichs. Wie ist, und Sie haben ein bisschen was schon über Stadt-Land-Gefälle gesagt, aber kann man sagen, dass die Menschen am Land anders körperlich beisammen sind, wenn man so schön sagt, als in der Stadt?
Ja, vordergründig kann man schon die Überlegung anstellen, aber dazu haben wir keine Daten. Wir haben natürlich nur die Stadtbevölkerung und die umgrenzenden Gemeinden angesehen. Salzburg ist ja da gemischt. Wir haben hier Gegenden, die sind sehr grün, sehr ländlich orientiert. Das sind dann so zusammengewachsene Dörfer in der Salzburger Landschaft. Aber die Aussage, dass man am Land gesünder lebt, können wir nicht treffen. Es gibt sehr viele Hinweise, dass man am Land gar nicht so gesund lebt, wie man das glaubt. In der Jugend ist zum Beispiel der Drogenkonsum ein Problem, der am Land hier auf eine ganz andere Bevölkerung trifft. Also da gibt es viele Faktoren. Das, was aber durchgehend gefunden wird, ist, dass die Gehirngesundheit die Determinante, sagt man, also das Ausschlaggebende ist für die Gesamtgesundheit. Also körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, die Umgebung, die psychische Gesundheit, die hängt damit zusammen. Und die Risikofaktoren sollten wir in Zukunft nicht isoliert betrachten, sondern immer im Kontext, im Zusammenhang mit der Bildung, mit dem sozioökonomischen Status, das heißt mit den Einkommens- und Wohnverhältnissen, mit dem genetischen Hintergrund, mit der Umgebung, wo die Menschen wohnen und dann mit den üblichen Risikofaktoren. Dann können wir zielgerecht Präventionsprogramme aufsetzen. Und wenn ich jetzt in die Zukunft greifen darf, diese Präventionsprogramme müssen früh ansetzen und nicht dann, wenn es gerade noch geht.
Also 50, vor dem 40. Lebensjahr, ja.
Vor dem 40. Und wenn ich jemals irgendwas zu sagen habe, dann sollten die in der Schule ansetzen. Ja, weil dort wird auch gesundheitsrelevantes Verhalten geprägt.
Wie lange wird die Studie Paracelsus 10.000 noch laufen?
Die wird so lange laufen, bis alle, die rekrutiert sind, nicht mehr leben. Ja, das ist eine laufende Studie und das Leben möglichst lang, wo wir kontinuierliche Erkenntnisse gewinnen. Jetzt haben wir die erste Nachuntersuchung. Ich hoffe, dass sehr viele dann dem Brief folgen und dann zur zweiten Nachuntersuchung kommen, dann zur dritten Nachuntersuchung. Und natürlich können wir dann, je mehr Untersuchungspunkte wir haben, desto tiefer gehend sind die Aussagen. Aber wir haben jetzt schon viele Aussagen, die der Politik helfen, die der Landespolitik helfen, um gesundheitsrelevante Entscheidungen treffen zu können. Das sind bitte die ersten Daten, die das Land bekommt von uns, eigenfinanziert durch das Krankenhaus und durch verschiedene andere Förderungen, die wir gehabt haben. Auch die Gesundheitskassen haben mitgezahlt. Aber wir brauchen natürlich einen stabilen finanziellen Hintergrund, um diese Daten liefern zu können.
Das heißt, es gibt quasi keinen konkreten Endpunkt der Studie und es gibt auch am Schluss kein zusammenfassendes Papier, sondern es ist ein Prozess, wo laufend neues Wissen geschaffen wird und dieses Wissen auch der Politik, der Bevölkerung und allen Entscheidungsträgern, die es brauchen, zur Verfügung gestellt wird.
Richtig, richtig. Es werden kontinuierlich Daten ausgewertet, es werden neue Risikofaktoren erkannt. Es sollten auch Maßnahmen folgen. Das ist mein Wunsch an die Politik. Die Maßnahmen sind dazu da, damit wir den Zustand der Bevölkerung verbessern können. Und Das geht zum Teil ganz einfach. Also gerade jetzt eine Untersuchung, die wir publizieren, die hat sich das Radfahren angeschaut. Ist das Radfahren relevant oder nicht relevant? Das hat also die Frau Bito untersucht und ich möchte jetzt das Ergebnis nicht verraten, außer es ist relevant. Alle Details werden folgen.
Herr Professor, danke für diese spannenden und wirklich eindrücklichen Einblicke in die Welt der medizinischen Forschung und in die Studie Paracelsus 10.000. Und so wie es auch bei der Studie ein Follow-up gibt, also eine nächste Phase, werden wir auch in unserem Podcast-Kanal ein Follow-up haben. Es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns über das Thema Paracelsus 10.000-Studie unterhalten haben. Und ich hoffe, Sie haben dann wieder Zeit für uns.
Freut mich sehr, sehr gerne, wann auch immer Sie was wissen wollen. Ich stehe zu Ihren Diensten und ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen, wenn Sie einen Einladungsbrief bekommen.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört, folgen Sie der Einladung vom Team der Paracelsus 10.000-Studien von Professor Trinker. Schön, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast der Salzburger Landesklinik. Wir haben noch viele interessante Folgen und Themen für Sie aus den Bereichen Gesundheitswissen, Arbeitsplatz, Krankenhaus sowie Medizin und Forschung. Und natürlich haben wir auch unseren Frühstart-Podcast, der sich speziell an Eltern bzw. Familien von frühgeborenen oder krankgeborenen Kindern richtet. Hören Sie einfach rein, es zahlt sich aus. Und bis dahin alles Gute, Ihr Wolfgang Fürleger.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.